Gut, wie schon gesagt, mein Name ist Sven Köppel und ich habe Sie mit dem Titel hier reingelockt, über Big Bang Theory zu sprechen. Das war natürlich nur ein dreister Vorwand. In Wirklichkeit wird das ganz schrecklich trocken. Ich bin Physiker und Physiker sind meistens trocken. Sozialdank-Pokal, das war so ein bisschen der Leitsatz, Computable E-Learning in den Naturwissenschaften. Wir haben was gemacht, das ist ein Computer-Algebra-System, das erste Computer-Algebra-System, was echtzeit-kollaborativ ist im Internet. Das ist aufbauend auf einem, das nennt sich Sage, so sah das vorher aus und dieses Jahr, Anfang des Jahres, ist unser Projekt fertig gelaufen, da haben wir das zu diesem Stand hier gebracht. Jetzt frage ich mal die Runde, wer von Ihnen kennt denn Pokal oder hat das schon mal gehört? Also eins, zwei, okay, drei. Es ist schwierig zu erklären, was man mit einem Computer-Algebra-System wirklich machen kann. Unsere Intention ist ja, weil wir hier im E-Learning kommen, schon so motiviert daran, dass wir das in den Lehrbetrieb einbauen wollen. Computer-Algebra-Systeme sind Programme, mit denen man Rechnungen lösen kann, beispielsweise so Aufgabenstellungen, die man schon in der Schule kann man das anwenden, aber auch dann bis zur Forschung und vor allem irgendwann so ab, sag mal so 10. Semester, und wenn man dann zum Beispiel promoviert oder sowas, wird das sehr relevant. Und das Schwierige ist gleichzeitig, die Lernkurve ist ziemlich steil bei den meisten Computer-Algebra-Systemen. Das heißt, die Benutzung ist kompliziert. Und rangeführt zu werden, ist zum Beispiel eine Idee, die man mit guten Kombinationen von E-Learning-Systemen und Computer-Algebra-Systemen meistern könnte, dass Studenten bereits während ihrem Studium damit umgehen lernen. Und es gibt ein berühmtes Computer-Algebra-System, Wolfram Mathematica. Und es gibt noch MATLAB beispielsweise und viele andere, aber das sind so die Marktführer, die großen. Und die haben auch entsprechende Probleme, die sind nämlich ziemlich teuer. Und diesen Vendor-Login, die Tatsache, dass man beispielsweise Forschungsarbeiten oder ähnliche Dinge, die wichtig sind, die man nach ein paar Jahren später nochmal öffnen will, programmiert in einem Computer-Algebra-System, was man später nicht mehr installiert hat und dann muss man den Nachfolger kaufen. Das ist das typische Problem, was man hat, wenn man kommerzielle Software kauft. Und es gibt beispielsweise Alternativen, gerade im Hochschulbereich, sehr interessant, wird auch in den letzten Jahren immer mehr genutzt, Scientific Python beispielsweise, auf der Basis der Programmiersprache Python, im Open-Source-Feld daheim. Und netterweise integrierbar in all das, was uns zum Beispiel im Web 2.0 begegnet, das komplette Internet. Python ist eine Programmiersprache, die überall Verwendung findet. Und das habe ich jetzt mal hier kreative Ideen angesprochen, dahingehend, dass man, wenn man was mit Python hat beispielsweise, dann leicht Dinge andocken kann. Und das haben wir vorgehabt. Wir haben also Folgendes, wir haben ein Computer-Algebra-System, nannte sich Sage, das habe ich gerade gezeigt. Und wir hatten damals 2008, 2009 gesehen, es gab so ganz revolutionäre Systeme, cloud-basierte Echtzeit-Kollaborationstools. Also mehrere Menschen können hier gleichzeitig in so einem kleinen Textfenster tippen. Das sieht man hier mit diesen hübschen Farben. Und Etherpad nannte sich das, hat dann Google ziemlich schnell aufgekauft und heutzutage ziemlich bekannt und quasi auch schon de facto Standard, Google Docs, so eine Art Word im Internet. Funktionen, die interessant sind zur Kollaboration, gleichzeitiges Schreiben und der integrierte Chat, also der Chat direkt am Kontext, was man bearbeitet. Und das haben wir gemacht. Das habe ich ja gerade einen Screenshot gezeigt, hier ist ein zweiter. Wir haben also quasi das Sage erweitert um Möglichkeiten, dass Studenten sehen, was der andere gerade tippt und was ein anderer Student und sich darüber auszuhalten mit integrierten LaTeX-Chat, was halt für Physiker ganz interessant ist, um Formeln auszutauschen. Und das ist ein Prototyp, der wurde im Februar gestartet, ist noch quasi im geschlossenen Beta-Betrieb. So, ich möchte aber jetzt nicht wieder bei Ihnen, einige haben das schon gehört, den ganzen Kladderadatsch machen, was das so kann und sowas, das ist, glaube ich, gar nicht so interessant. Ich habe mir überlegt, heute ein bisschen was zu erzählen, was ist die Zukunft in diesem Bereich? What comes next? Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass Stephen Wolfram, das ist der Erfinder von Mathematica, gesagt hat, dass er im nächsten Jahr vorhat, die Software seines Lebens zu veröffentlichen. Und das ist witzigerweise auch ein promovierter Physiker, der Mann. Und vielleicht haben Sie schon von Wolfram Alpha gehört. Habe ich gerade Wolfram Alpha gesagt? Mathematiker Wolfram Alpha. Also Wolfram Alpha ist der anerkannte Google-Killer vor ein paar Jahren gewesen oder berüchtigte Google-Killer. Man hat behauptet, dass das wäre. Da gibt man so Sachen ein wie Umdrehzahl des Mondes und dann kommen Antworten raus, die pseudo-intelligent ausgewertet wurden. Also das mutet schon irgendwie nach künstlicher Intelligenz an. Da fallen halt alle möglichen Stichworte, die jetzt außerhalb des Fachkontextes irgendwie kryptisch wirken. Computational Language, Symbolic Programming. Also auf gut Deutsch, er will seine Software, dieses Mathematica, in die Cloud bringen. Und das ist im Prinzip das Ähnliche, was wir auch schon gemacht haben. Also eine Software, die vorher eine Desktop-Software war, online zu machen. Das ist also die kommerzielle Konkurrenz, die wir haben und die ist dann ziemlich gut. Auf der anderen Seite, was ist dieses Jahr passiert bei Sage? Das ist die Software, die wir verwenden. Die haben natürlich auch nicht geschlafen. Wir waren irgendwann im Februar 2013 fertig und im April 2013 haben die ein Projekt gestartet, nennt sich SageMath Cloud, also auch wieder das schöne Stichwort Cloud drin. Die haben was ziemlich Ähnliches programmiert wie das, was wir haben, auch kollaborativ, mit Cloud-Möglichkeiten Sachen hochladen und das Ganze, was man so kennt, wenn man irgendwie über Cloud nachdenkt, betrieben an der Universität von Washington. Und jetzt könnten wir uns fragen, wie haben die das geschafft? In einem halben Jahr das zu machen, wo wir jetzt quasi über ein Jahr nachgedacht haben. Ich meine, die Ähnlichkeit von den beiden Screenshots, die ich Ihnen gezeigt habe, die ist quasi augenfällig. Wir sind ja alle E-Learning-Machende und deswegen dachte ich, spreche ich mal ein bisschen über Geld. Und zwar zum einen, wir haben ein großes Team bei Sage. Das heißt, da sind nicht eine hübsche Weltkarte, wo so überall Programmierer sitzen. Das ist halt sehr universitätsorientiert natürlich. Und das sind halt oft auch so Doktoranden, Festangestellte, die sich fast komplett um dieses Zeug kümmern. Zum Beispiel wird das betrieben hauptsächlich von einem Professor, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als daran zu programmieren, unterstelle ich ihm mal. Dann gibt es eine große Community dementsprechend, also die Leute sind sozial aktiv, zeigt es zum Beispiel hier so ein Question-Answer-Portal, so ähnlich wie Stack Overflow, vielleicht kennt das der eine oder andere von Ihnen, nennt sich Ask Sage, die sind unheimlich aktiv, kann man da Fragen stellen, wie man das System benutzt und sowas. Und ein anderes Beispiel ist, sie sind, ich sag mal gut, da merkt man tatsächlich, dass es irgendwo diesen universitären, diesen amerikanisch-universitären Charakter hat. Produkt aus Amerika, sag ich mal, und Google als Firma zum Beispiel im Silicon Valley hat da auch viel Unterstützung geleistet. Der Google Summer of Code ist vielleicht auch dem einen oder anderen hier ein Begriff. Da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Was da eigentlich so dahinter steckt. Da wurde Sage zum Beispiel als eines von ungefähr 170 Projekten in einem Jahr gefördert. Die hatten ein Förderbudget in einem Jahr von 7 Millionen US-Dollar. Und wenn man dann runterrechnet, 170 Projekte und so, macht das am Ende ungefähr 40.000 US-Dollar pro Projekt. Jetzt haben die dafür drei Studenten eingestellt. Das ist so eine Art Internship, dieses Google Summer of Code, wo man als Student so ein Projekt betreut und dafür wahrscheinlich ein bisschen Geld kriegt. Und dementsprechend haben die ungefähr drei Studenten 40.000 Dollar. Jetzt, wir haben ungefähr bei uns, um das mal um unsere Universität abzubilden, wir haben bei uns ungefähr 5 Leute gehabt, die daran jetzt gearbeitet hatten, ungefähr letztlich ein Jahr. Wir hatten Größenordnung 10.000 Euro. Wir sind also an der Uni Frankfurt und das ist ein faszinierender Fakt, nicht schlecht. Wir sind an der Uni Frankfurt international eigentlich ziemlich gut aufgestellt, wenn wir überlegen, dass wir fast in der gleichen Größenordnung Finanzmittel haben. Wenn ich jetzt nur mal diesen Google, das ist eine private Investition, eine private Firma, die hier Geld fließen gelassen hat. Also das ist ein Beispiel. Aber zumindest was so Möglichkeiten angeht, um E-Learning zu betreiben. Und deswegen, das ist meine Key Message in dem Vortrag hier, haben wir an der Uni Frankfurt Möglichkeiten, Software in großem Stil zu entwickeln, wenn wir die richtigen Rahmen bilden. Und da habe ich jetzt mal versucht, so ein paar Bausteine zu sammeln. Das ist im Großen und Ganzen relativ allgemein. Aber gut, zum einen, was hat man, wenn man so ein Projekt betreibt? Hiwis. Das ist halt wichtig, Hiwis zu finden, die am besten schon alles können, was man so braucht. Also eigentlich auch von der Firma abgewerbt werden könnten, großes Engagement haben, sich nicht so nach Zeit zu schauen. Und was ich super wichtig finde, sind externe Dienstleister. Wir hatten für das Projekt beispielsweise eine Firma hier in Oberursel, Schmidt denkt mit. Die sind mit 2 Leuten ins Projekt gegangen, wir sind mit 3 Leuten ins Projekt gegangen, hatten wir insgesamt 5 Leute und diese externen Mitarbeiter haben einfach so eine Kontinuität gemacht, die könnte man als CV nicht machen. Denn als CV ist man im Prinzip nebenberuflich beim Projekt tätig, hauptberuflich macht man sein Studium. Und ganz wichtig ist eben auch die Infrastruktur, an der es eben in den allermeisten Projekten einfach die ganze Zeit mangelt. Also bis zum Ende des Projektes wird man bei den meisten Projekten irgendwie keine brauchbare Infrastruktur sehen und das ist nicht trivial, dass man zum Beispiel von Anfang an schon irgendwie die Server hat, mit dem man arbeiten kann. Und was super häufig bei Entwicklungsprojekten ist, ist, dass man den Entwicklungsserver, der ist äquivalent zu dem Server, auf dem am Ende das Produkt läuft. Also in der Umgebung, in der das Projekt vorangetrieben wird, wird es am Ende auch aus Zeitgründen, aus Möglichkeit, weil man gar keinen anderen Server hat oder sowas, wird es darauf getrieben. Das heißt, man muss, wenn man sowieso sich damit begegnet sieht, schon von vornherein darauf achten, dass man sich was Vernünftiges aufbaut. Ansonsten ist man da ziemlich schnell aufgeschmissen, weil die Deadline naht. Und Es muss irgendwie fertig werden. Projektmanagement finde ich das Wichtigste überhaupt. Trouble-Ticket-System, beispielsweise Bug-Report, dass man sowas systematisch abfangen kann. E-Mails sind an der Hochschule einfach, wie vielerorts woanders auch einfach, man ertränkt in E-Mail-Flut. Dementsprechend kommt man um so systematische Werkzeuge gar nicht drum herum. Und es gibt jede Menge fertige Werkzeuge, da muss man sich halt einarbeiten. Genauso schwierig, wie sich einzuarbeiten in Revisionskontrollsoftware. Wenn alle Teammitglieder von Anfang an lernen, mit einem Werkzeug zu arbeiten, in dem der Zustand des Projektes permanent verfolgt wird, das sind eben sogenannte Revisionskontrollwerkzeuge, wie zum Beispiel Subversion, dann kann man damit auch mittelfristig für eine hohe Qualität vom Endprodukt sorgen. Und das knüpft direkt daran an, was passiert, nachdem das Projekt fertig ist. Das schöne Thema der Nachhaltigkeit. Ich finde das bei uns ganz hübsch. Wir haben halt ein Mutterprojekt, das gibt es nicht häufig, dass man das irgendwie so einbetten kann. Und dann haben wir die Dokumentation einfach grundsätzlich freigelegt. Damit einhergehend, dass das Projekt sowieso Open Source bei uns war. Das heißt, wir hoffen so auf diesen Effekt, dass man sich den Quellcode bei Interesse auch mal anschaut. Das haben wir bei uns leidlich zu wenig getan, den Kontakt zu den Entwicklern vom Hauptprojekt, also diesem Sage-Projekt, den haben wir zu wenig gesucht, deswegen gab es diese fatale Fehlentwicklung, die ich gerade vorgestellt habe. Wir haben irgendwo in Amerika eine Parallelproduktion zu dem, was wir hier entwickelt haben in Frankfurt, und es hat fast keinen Austausch stattgefunden, also ich gehe einfach davon aus, dass überhaupt kein Austausch, und da wurden im Prinzip keine Synergien genutzt. Und letztlich, das ist auch eine Trivialität, man braucht irgendwie Befürworter an der Universität. Wir haben hier in Frankfurt zum Beispiel jetzt schon von mehreren Professoren, die das in Vorlesungen verwenden wollten, für Übungsbetrieb und sowas, Anfragen gekriegt, konnten das halt bisweilen noch nicht verwenden, weil es noch im Prototypbereich ist. Deswegen Pokal 2.0. Wir haben jetzt dieses Jahr eine Weiterförderung, also dieses nächstes Jahr, SAFE 2013-14. Im Rahmen des E-Learning-Förderfonds, und wir wollen jetzt daher, weil wir ja sehen, dass schon sehr viel gemacht wurde, auch an Softwareentwicklung in dieser Cloud, mehr den Fokus darauf legen, was wir tun können, um die Software anzupassen für Frankfurt, also auf E-Learning, was halt bislang mehr so quasi grob im Raum stand, dass wir konkret daraus eine E-Learning-Anwendung entwickeln können oder E-Learning-Szenarien entwickeln können. Wir wollen mehr Fokus darauf legen, dass es bei den Studenten ankommt und nicht, wie gerade eben beim vorherigen Vortrag besprochen, zu so einer Totgeburt wird, die von Anfang an kein Mensch akzeptiert, weil das ist ja genau das Problem, was wir angehen wollten. Wir wollten kein Computeralgebra-System, was am Ende sowieso nicht benutzt wird. Und meines Erachtens, ich hoffe mir viel davon, dass wenn ein Nachwuchs, ein Generationenschritt, das ist immer das Problem, studentisch betriebenes Projekt, da geht das ziemlich schnell, die einen werden alt, dann brauchen wir neue, dass wir Nachwuchs finden, der zum Beispiel dank dem Open-Source-Gedanken sich vielleicht schon irgendwie damit auseinandersetzt, was die Software kann und da vielleicht an der Entwicklung teilhaben will. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mal auf die Seite gehen, pokal.unifrankfurt.de. Wie gesagt, noch im Closed-Beta-Betrieb, heißt also, Sie müssen sich bei uns melden, dann können wir einen Account machen, sich das Ganze mal anschauen oder mir vielleicht eine E-Mail schreiben. Alles klar.